Hallo Leute, ich bin heute als Geist nur da. Ich bin als Geist im Game Talk mit Gregor und Sandro. Jetzt.
Wo kommt der denn her?
Tja, meine Güte.
Hab ich hier Fuck. Schnell rüber gebeamt.
Hast du auch so einen kalten Schauer über den Rücken?
Ja. Kannst du dich beamen oder was, neuerdings?
Holy shit. Eiskalt, ne?
Ah, fass mich nicht an.
Oh, wir dürfen uns
wirklich. Sonst werde ich entweder ein Geist oder habe Corona.
Es ist vielleicht so, Valentin, du sitzt eigentlich hier gar nicht. Wir können dich aber im Kamerabild sehen. Guck mal da unten, da steht er.
Was passiert hier?
Ja, ist irre, was? Wie hat er das wohl gemacht?
Und er ist wieder verschwunden. Hier.
Oh, holy shit.
Oh, stimmt, was habe ich für einen Quatsch geredet? Natürlich sind die Silver Kids wieder da.
Die Silver Kids?
Kurzum heißen wir ja so. Und mir ist mal aufgefallen, das ist eigentlich auch geiler, weil es ist natürlich gegendert. Kids können alle sein.
Erstmal das?
Ja, aber haben wir schon geklärt, nicht, dass Silver Kids irgendeine rechte Bewegung oder so ist?
Wir haben gesagt, ja. Wir distanzieren uns, wir gucken nach. Keiner von
so,
uns
hat mein geguckt, schönes oder? Assassin's Creed Valhalla-Tattoo oder sowas.
Silver ist auch sympathisch, man ist eher so Vize. Man ist nicht, man nimmt ja. sich nicht so nach ganz oben, sondern man sagt, naja, wir geben uns auch mit Platz 2 zufrieden.
Aber stimmt, ich weiß schon, warum Gregor Angst hat, weil ich meine, es gibt ganz viele Parteien, die sich irgendwie die Grauen Blas nennen und die sind meistens irgendwie.
Die Grauen Lars?
Blas.
Ah, okay.
Also es gibt mehrere graue Parteien. Ich will jetzt hier keine featuren, aber die sind immer sehr rechts und wir natürlich bei den Silver Kids nicht.
Genau, schaut immer aufs Datum rüber. Es kann gut sein, dass irgendwann, was weiß ich, lange Haare oder Glatze, okay, Glatze sowieso schon, ne? Aber dann für irgendwas anderes dann genommen werden.
Bronzeknaben wurden hier auch schon vorgeschlagen.
Bronzeknaben finde ich auch noch.
Ne? Aber
ich kann den Handlebar-Mustache machen. Nach oben.
Geil. Alter, ist ja fantastisch.
Das ist ja super.
Hast du das extra so gemacht?
Für Nö, heute? Das war, ich hab vorhin gemerkt, dass es tatsächlich auch nach oben steht ein bisschen.
Gregor steht hier, ohne Scheiß.
Da war ein bisschen hier, ne?
Jetzt hier, der kann noch ein bisschen länger. Und
so ein bisschen hier, Oldtimey-Boxer.
Das ist ja mega.
Und du Gentlemen, auch, ich fordere sie heraus.
Und du wirst doch wieder eins mit dem Hintergrund, ich liebe es.
Ja.
Das ist wirklich fantastisch.
Ah, ja, ich hab wieder meine Hintergrundjacke. Hier ist, was man nicht sehen kann, direkt hinter mir ist ein jackengroßes Loch in den Molton geschnitten.
Man weiß inzwischen nicht mehr, was hier Greenscreen ist und was nicht bei Rockby TV.
Also Videogames, ne?
Ja, ach so,
ach so,
darum
Spiele.
Geht's.
Ach ja. So. Wir wollten über Spiele reden.
Ja.
Und zwar, als erstes über ein paar News, würde ich sagen. Das haben wir ja zuletzt häufiger gemacht und dann erst über das, was wir zuletzt gespielt haben. Und ich würde gerne mal anfangen mit der Frage, ob ihr interessiert seid an das Horizon Zero Dawn PC, an diese PC-Version, die da kommen wird. Ob ihr es erstens gespielt habt, die PS4-Version, oder, gerade wenn wir dich schon da haben, Valentin, ob dich vor allem natürlich die PC-Version reicht.
Na, selbstverständlich.
Wer hätte das gedacht?
Denn jede PC-Version ist besser als ihr Konsolen-Vorgänger.
Nun,
einfach nur, weil
die
stimmt,
Automata.
Stimmt,
okay.
Stimmt eigentlich.
Okay, stimmt. Ja, genau. Ganz viele sind es auch nicht, aber nicht, weil man es wenig einstellen kann, sondern weil sie einfach nicht laufen. Das ist unfassbar. Nier Automata lief bei den anderen nicht. Teilweise bei der gleichen Hardware-Konfiguration. Also es war ganz merkwürdig.
Und was du häufig natürlich sagen kannst, Nier Automata ist da ein Beispiel oder die erste Dark Souls-Version,
ja.
Deadly Premonition 1 oder so auf dem PC. Du hast oft Sachen, die vielleicht nicht für eine Plattform gedacht sind, die wie der PC so offen gemacht ist, sondern mit der heißen Nadel auf eine Konsole draufgestrickt gerade. Und ich denke, da kommt eben viel, weil der PC einfach nicht im Hinterkopf ist, ne? Dass du so eine Offenheit da haben musst. Auf einmal hast du Sachen, die keine Auflösungseinstellungen haben, kannst du nicht mehr speziell machen, aber die sind in den letzten Jahren wirklich sehr viel besser geworden. Also Capcom-PC-Version zum Beispiel, kann ich immer sehr loben, in den meisten
Fällen. Oh, ja. Ja, auch hier Ubisoft hat sich auch richtig die Kritik zu Herzen genommen. Sie wurden in den Jahren so um 2013, 14 rum und so waren die ja auch viel in der Kritik wegen Downgrade-Debatten irgendwie. Division 1 und Watch Dogs 1 sahen so viel besser aus in den Präsentationen. Ich will nicht sagen, dass sie das jetzt nicht mehr machen, aber ungefähr zur gleichen Zeit und danach waren aber auch generell deren PC-Versionen in der Kritik. Die liefen auch immer scheiße, die hatten was für PC-Versionen üblich ist, manche grundlegenden Einstellungen einfach nicht. Und mittlerweile ist Ubisoft einfach der Vorzeige-Publisher, was das angeht. Die haben die geilsten Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst sogar bei Division, es hat 3 Monitor-Support, du kannst jedes HUD-Element genau an die Stelle legen, wo du es haben willst und so. Also Sachen, wo man ja auch als PC-Spieler gern argumentiert, ja, aber das sind ja auch die Vorteile auf der Plattform, die man auf einer Konsole so gar nicht bieten könnte. Ja.
Kurz mal reinwerfen, auch in die Diskussion. Ich wollte natürlich nicht anstoßen, dass Japaner eine schlechte PC-Version Arbeit machen, weil das ist einfach eine Sache, die mit den Jahren immer besser wird. Ich möchte nur Persona 4 Golden erwähnen, ne? Was eine sehr, sehr solide PC-Umsetzung bekommen hat, die zwar in gewissem Sinne bei manchen ein bisschen Bugs noch hat, von wegen hier, dass du randloses Vollbild nehmen musst, damit das vernünftig funktioniert, von der Framerate und so weiter. Aber mit ein paar kleinen Stellschrauben kannst du Ultra-Widescreen draus machen. So, cool. Nicht in offizieller Hinsicht, aber du kannst so machen. Und ich habe von Haus aus zum Beispiel mit 8K Downsampling bei mir gespielt, ein altes PS2-Spiel.
Okay.
Also das mittlerweile kriegst du dann echt gute Sachen. Und ich verspreche mir auch von Horizon da einiges. Ich habe es auf der PS4 zweimal durchgespielt. Mitunter das beliebteste Let's Play hier auf dem Sender. Da sind Leute immer wieder sehr... Ihr glaubt das auch noch, ne? Da sind Leute immer sehr vokal. Dieses Let's Play wird immer sehr gerne erwähnt.
Wichtige Frage, hast du über die Story-Sequenzen gelabert oder woran lag's?
Ich habe es ein bisschen Review-mäßig auch mit aufgezogen, ne? Weil wir haben es hier dann besprochen. Natürlich noch mal ein bisschen ergänzen, okay, beim Schleichen finde ich das so oder so, aber natürlich jeder, der so ein Let's Play guckt, geht natürlich mit anderen Erwartungen ran und wenn wir hier hauptsächlich so blind Let's Plays machen, ist es natürlich eine etwas andere Farbe, ne? Weil ich habe so oder so, ich kriege eigentlich immer gute Erfahrungen mit verschiedenen Arten von Let's Plays, wenn ich die jetzt privat bei mir zum Beispiel mache und du hast jeweils eine andere Klientel.
Klar.
Aber um darauf zurückzukommen, ich weiß jetzt nicht, machen das Guerilla Games selber die PC-Version jetzt oder haben die outgesourced? Wisst ihr das?
Also ich habe von denen so Tweets gesehen, aber das heißt ja nichts. Das kann ja auch sein, die supporten natürlich ihre eigene PC-Version, ist ja logisch. Ich bin mir nicht sicher, kann mir das aber vorstellen, weil sie ja auch immer selbst sehr viel Wert legen auf Grafik und sowas. Wir denken ja mal an Killzone natürlich, was immer so ein Launch-Titel war, der erstmal zeigen sollte, wie stark die neue Hardware ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie selbst machen. Ich kann es gleich noch mal raussuchen. Vielleicht kannst du parallel ja Horizon Zero Dawn mal anmachen, den Trailer, den es
gab. Ja, mach ich.
Ist er mit 60?
Weil der sah nämlich sehr schön aus und der ist mit 60.
Puh, da bin ich gespannt. Also ich war sowieso sehr überrascht damals, als es auf der PS4 rausgekommen ist, dass der, nice.
Das hat man direkt gesehen.
Dass so ein Open-World-Spiel, was so gut läuft und so gut aussieht, selbst auf einer normalen PS4 mit der, das ist ja eine modifizierte Killzone-Engine, also eigentlich ein Corridor-Shooter. Und dann macht so schöne Open-World-Engine raus.
Okay, wie heißt denn die Engine? Das habe ich mich eben gefragt. Also es ist ja weder die Decima noch die...
Es ist die Death Stranding dann auch
benutzt. Ach so, dann ist das ja die Decima Engine. Ja. Ach so, krass.
Ja, okay, ein Kumpel von mir hat eine witzige Story erzählt zu diesem, also ich sag nicht, wo der arbeitet, aber...
Ach, sieht voll aus.
Ein Entwickler, ein ehemaliger Entwickler von Horizon Zero Dawn war bei der Party dabei, als Hideo Kojima die Engine bekommen hat. Und zwar hat er die mit einem goldenen Stick überreicht bekommen bei dieser Party. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Party?
Ich würde die besoffen sofort verlieren. Und dann jemand am nächsten Morgen, wo hast du die Engine eigentlich?
Ich glaube auch nicht, dass diese Engine auf dem Stick passt. Das war wahrscheinlich eher so ein Symbol.
Ja gut, wenn du das Pech hast, kriegst du aus Versehen einen USB-Stick von Randy Pitchford.
Vielleicht war es auch der. Ich muss da noch mal nachhaken hier.
Oh, wäre das Hammer. Dann freust du dich als Entwickler. So, jetzt packe ich die Engine aus und dann hast du nur so ein paar blöde Pornos da.
Dann würde die Diskussion über Death Stranding aber sehr anders aussehen heutzutage, finde ich. Aber auch, da kann man das ja auch, glaube ich, ganz gut dann mitnehmen. Also ich finde, das sieht großartig aus.
Ja.
Ne? Also,
ja,
war der 1080p oder 4K gerade der Trailer?
Ja, 1080p interessanterweise.
Also ich werde auch natürlich versuchen, das in 4K at 60 laufen zu lassen. Oder vielleicht, mein Monitor ist nicht ganz 4K, aber ich habe Ultra-Widescreen mit 144 Hertz. Das ist ja auch mal interessant, weil das bringt ja auch nochmal einen Unterschied, gerade bei solchen Sachen.
Total.
Wenn du da reinschaust. Death Stranding kommt ja auch in 2 Wochen auf den PC herauf.
Ja, in 2, ja.
14, glaube ich, ist das.
Und das ist ja auch schon am 7. August. Das steht jetzt eben fest, dass Horizon Zero Dawn diese Complete Edition für PC am 7. August kommt. Haben wir auch gesehen, 21:9 Support, unlimitierte Framerate sogar. Also da geht's in die Höhe auch ordentlich. Und ich glaube, bei dieser Welt ist das auch, kann es wirklich fett werden. Dynamisches Laub ist dabei, Reflexion, also natürlich haben sie hier und da an so ganz viel Kram gearbeitet. Und gerade diese Spielwelt ist ja so wunderschön. Nicht nur was Vielseitigkeit angeht, sondern auch was Artdesign angeht und auch dieses ganze Kreaturendesign und so. Und das nochmal in der besten Optik zu sehen oder in der möglichst besten Optik dann hoffentlich auf dem PC, da freue ich mich schon sehr drauf.
Was ich mich ja total frage, neben diesen wunderbaren Features wie dynamisches Laub, was mich natürlich sofort glücklich macht, ist das aber, finde ich, nicht das, warum ein Spiel auch von einem PC-Port krass profitieren kann, weil wenn wir uns zum Beispiel GTA 5 angucken, was ja auch die ersten 2-3 Jahre nur auf Konsole gab, als es dann auf dem PC war, auch wenn Rockstar sagt, wir supporten die Mods nicht offiziell, gab's halt irre viele Mods, die das Spiel auch nochmal, dem eine ganz neue Facette gegeben haben. Rockstar wird sich schwarz ärgern, dieser Roleplay Trend, ne? Der ist riesengroß, Rockstar verdient damit keinen Cent, ist im Prinzip eine Mod. Und klar ist GTA eine prädestinierte Sandbox für sowas, aber ich bin gespannt, wie es jetzt bei Death Stranding und Horizon sein wird, ob es da auch coole Mods geben wird, ob vielleicht irgendjemand Dino-Viecher bei Horizon dazu patcht oder whatever.
Ich wünsche mir eins für Death Stranding, das Baby. Kann es das Baby von den Dinos sein?
Na? Nächste Mama! Nächste Mama!
Oder überhaupt ein austauschbares Baby. Wie geil wäre das denn? Dass du da im Prinzip alles
oder so ein Baby mit Kojima-Gesicht oder so.
So was. Safe gibt solche Mods.
Es wird so kranke Mods geben. Ja. Also, dieses Spiel ist ja so schon crazy genug eigentlich, aber ich glaube, da wird so viel Kram kommen. Du hast ja auch ein paar Erweiterungen wie so Half-Life-Elemente drin und sowas. Das haben sie ja schon angekündigt. Mhm. Aber was da noch modtechnisch kommen wird, holy
fuck. Ich sag dir, was der beliebteste Mod sein wird. Und zwar wird die Rockstar-Dose durch die Monster-Dose durch eine Rockstar-Dose ausgetauscht.
Oh ja.
Sei davon ab, welchen PC du hast, dann ist das Grafikkartenlogo da drauf.
Oh, ne? Stimmt, ja, ja.
Guter Nvidia-Saft.
Ja. Sehr gut.
Drink.
Nochmal nachgereicht, sie sind selbst für die PC-Version verantwortlich.
Ja? Interessant, ja.
Ja, wobei du heutzutage kannst du es ein bisschen entspannter sehen als vorher, weil im Grunde sind ja PS4 und auch Xbox One in dem Fall natürlich nur PS4 verkappte PCs, muss man ja sagen. Na?
Ja, also, klar.
Es sind dann eben die Einstellungsbestände limitiert, damit es vernünftig auf der Basis da läuft. Aber ich denke mal, es wird ja eh in einer PC-Umgebung dann entwickelt immer und dann entsprechend optimiert und eingestellt. Mittlerweile hast du ja auch oft Konsolenversionen, das war nicht bei Horizon jetzt so der Fall, oder zumindest kann ich mich nicht erinnern, aber eine gewisse Einstellmöglichkeit auch, auf einmal, dass du sagst, hier möchte ich 30 Frames oder unlocked haben, möchte ich vielleicht irgendwo einen Auflösungsvorteil haben, also hast du ja auch immer häufiger. Und ich denke, Guerilla Games sind da mitunter die Stärksten, was sowas angeht, ne? Und die werden bestimmt genug in der Hinterhand haben, dass sie sagen, es ist vor allem auch gleich auf Platz 1 mit der Steam-Charts gelandet in den Vorverkäufen. Das sieht man also für ein 3 Jahre altes PS4-Spiel.
Ja. Ne?
Verlangen ist groß.
Ja, aber gut, es gibt natürlich auch noch genug Leute, die keine PS4 haben.
Exakt, genau. Das sind, glaube ich, all die Leute, die immer auf dem PC zu Hause waren und sich jetzt auch nicht gedacht haben, ich kaufe
One.
Oder, ja, nee, die meine ich eben nicht. Also eigentlich die Leute, die keine Konsole haben und die halt sagen, die nicht sagen, für ein Spiel kaufe ich mir jetzt eine Konsole, aber das will ich schon gern spielen. Und jetzt kommt, ja, Horizon ist, glaube ich, absolut so ein Titel, wo die auch mal sagen, ey, jetzt, wo ich's kann, hol ich es nach, ohne dafür eben nochmal 400 Euro für ein Gerät bezahlen zu müssen.
Ja, freuen wir uns drauf.
Freuen wir uns drauf. Was es noch gibt, und das ist ganz witzig, dass wir genau dieses Thema heute wieder haben, weil wir das beim letzten Mal in dieser Konstellation, glaube ich, auch hatten, war Star Wars Squadrons.
Ja.
Und dort ist es so, wir haben uns beim letzten Mal noch gefragt, ob das so einen schwierigeren Modus gibt oder einen Simulationsmodus, weil du hast gesagt, du wünschst dir nicht so sehr so ein Arcade-Ding, sondern schon ein bisschen nerdiger, geekiger. So, wer hätte das gedacht, dass du das willst?
Ich weiß noch nichts darüber. Ich bin sehr gespannt, was jetzt nämlich rauskommt. Was ist die Antwort auf diese Frage?
Star Wars Squadrons bekommt einen Hardcore-Modus.
Was bedeutet das?
Und dieser Hardcore-Modus bedeutet, dass du möglichst wenig Hilfen hast, beziehungsweise gar keine Hilfen. Nice. Also du hast es dann wirklich, ich stelle mir es halt so Star Citizen-mäßig vor.
Oder wie wenn du in Rennspielen alle Fahrhilfen halt ausstellst. Das machen ja auch Leute, die ein Lenkrad haben.
Exakt. Und dann gibt's auch so Veränderungen wie die Anzeige, dass da kaum was angezeigt wird. Also du hast natürlich wie in jedem Spiel eine typische Anzeige, dann fällt diese ganze Anzeige einfach komplett weg. Das heißt, du musst nur wir merken, wo ist auf diesen ganzen Tasten in dem X-Wing, wo sind da die Funktionen?
Ich warte, bis Obi-Wan mir sagt, wo ich hinschießen muss. Ne?
Ist auch ganz geil.
Links.
Also Anzeigehilfen und auch, wenn man will natürlich, da kann man ganz viel einstellen. Wenn man will, kann man sogar dieses Ziel ausstellen. Das heißt, du musst selbst in dir überlegen, wo ist das ungefähr in der Mitte? Also stellt euch vor, so ein bisschen wie Luke Skywalker in Episode 4 am Ende. Dass er nach der Macht, nach seinem Gefühl einfach.
Ja, okay, aber das ist halt Quatsch, weil.
Ey, das ist Quatsch. Hast du noch nie an die Macht geglaubt oder was?
Naja, ich hab sie halt nicht. Wie soll ich das schaffen?
Du weißt vielleicht noch nicht.
Also ja, die Macht ist in mir, aber ich hab sie noch nicht rausgeholt irgendwie. Ja.
Ey, ich find's aber cool.
Ich will jetzt wirklich als hier das R2-Roleplay. Ne? Ich möchte hinten dann.
Ja, das wäre so geil einfach.
Fantastisch.
So eine Session müssen wir auf jeden Fall machen. Und ein cooles Feature wäre doch auch, wenn man wirklich den Obi-Wan machen könnte.
Mhm.
Und du schaltest dich irgendwie über so ein Voice-Feature zu.
Voice-Chat.
Naja, also du sagst halt dem Spieler, du siehst vielleicht, kannst durch Wände sehen, kannst irgendwie sagen, hey, du musst rechts an dem Asteroiden vorbei und sagst das aber, das Spiel fügt automatisch so einen Hall darüber, dass immer
Luke, 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 jetzt nach rechts.
Sowas. Oder es übersetzt die Sachen, du siehst zwar deinen Text unten als Text-to-Speech, aber du hörst sie an wie Admiral Akbar oder so, ne?
Ja, das wäre Hammer. Das haben die auch wirklich, wenn R2 redet, dann sieht man, als Luke da auf Dagobah zufliegt im fünften, sieht man, wie R2 halt translated wird da.
Es war auch wieder eine Sprache, die man selber nicht versteht.
Aber immerhin, die haben sich mal Gedanken gemacht.
Rebellenhieroglyphen sind das.
Das gefällt mir gut. Nee, Valentin, wir hatten uns ja ausgetauscht, wir haben ja die EA-Konferenz gemeinsam geschaut und ich war sehr positiv angetan davon, dafür, dass ich relativ wenig Interesse für den Multiplayer-Part habe, aber als jemand, der mit Wing Commander und dann später Colony Wars und solchen Sachen dann groß geworden ist, wieder einen schönen Dogfight-Shooter, auch wenn der im Weltraum meist wenig Sinn ergibt von den Abständen her, aber das ist ja egal.
Und vor allem mit diesem Sounddesign und so für das
Star Wars. Genau, das Sounddesign, das ist das, was ich wirklich im VR zumindest mal die Story erleben will. Wenn, von mir aus kann die auch genauso rudimentär wie bei Battlefront 2 sein, ne, die ja auch eher recht Makulatur gewesen ist. Bisschen besser wäre schon mir lieber.
Ja, und ohne diesen nervigen Fliegenwegklatschpart.
Ja, ja. Also ich meine aber, gib mal so ein fokussiertes 5-6-Stunden-Erlebnis damit. Ne? Und dann kann ich mich mal richtig in die Cockpit setzen. Ich will in einem TIE Fighter sitzen. Ich will in einem X-Wing dann drin sitzen. Ich will mich umschauen können, die R2-Einheit hinter mir sehen, die Paneele und alles. Und das gerne auch später. Gib mir das für Star Trek, gib mir das für Kampfstern Galactica oder so. Das finde ich fantastisch.
Ich meine, wenn es erfolgreich wird, kann ich mir das auch für andere Marken natürlich super vorstellen. Glaubt ihr denn, dass da geile Mods rauskommen werden? Also, dass es da auch Mods geben wird, weil ich weiß nicht, inwiefern EA sowas noch supportet.
Also, weiß nicht, ob da offiziell natürlich was ist. Du wirst Mods so oder so haben auf dem PC. Na, wenn da nicht gerade jetzt hier der Denuvo Ultraschutz ist, der deinen Rechner für 2 Jahre in Beschlag nimmt, wo du dann gar nichts machen kannst. Allerdings, wenn EA schlau sind, haben sie sehr viele Schiffe schon von Haus aus mit dabei und haben vielleicht so auch einen konstanten Upgrade-Weg, wo sie sagen, hey, alle paar Wochen, da kommt übrigens ein B-Wing nochmal dazu oder kommt irgendwie der Darth Vader's Kreuzer und so weiter und so fort. Der Falke, keine Ahnung, ne? Dass die immer regelmäßig Sachen anbieten, sodass nicht die Community dran sitzen muss und da erst ein Millennium Falcon reinpatchen muss.
Ich hoffe, dass das gute Abstände sind, weil man kennt es ja manchmal bei Spielen, da dauert es ewig, ehe so geile Updates kommen irgendwie und dann hat man schon wieder ganz viele andere Sachen gespielt. Sondern wenn die alle in so einem schönen Zyklus von 2 Wochen nachgeliefert werden, so tolle Updates.
2 Wochen. Sehr utopisch.
Ja, das Problem ist aber halt auch das
kleine Updates.
Der Raumschiff-Fuhrpark von Star Wars ist halt auch endlich, ne? Also wie lange willst du das durchziehen? So, irgendwann müsstest du neue.
Guck mal, bei Clone Wars, bei Rebels gibt's noch welche.
Aber Moment.
Naja, du hast 26 Buchstaben im Alphabet. Der Gamma-Wing und der J-Wing.
Aber das fände ich auch wieder scheiße, weil sie haben doch gesagt, dass es zwischen dem sechsten und dem siebten spielen wird. Und warum sollten die da irgendwelche Schiffe, die schon lange eigentlich auf dem Schrott auf einem anderen Planeten sind?
Du glaubst doch nicht, dass sie verzichten werden aus Raumschiffen von der Prequel-Trilogie oder so. Denn natürlich in dem Story-Modus ja, da bin ich bei dir, aber was diesen Multiplayer-Part angeht, der ist ja unabhängig von irgendwelchen.
Du kannst es storymäßig, die brauchen nur einen Grund dafür zu finden, der Story. Oh, ich bin auf einem Schrottplatz gelandet und da liegt noch ein alter Kreuzer von Naboo oder sowas drunter. Oder das habe ich wieder repariert, um damit angreifen
zu können. Bei Battlefront 2 auch zusammen mit Darth Maul, Kylo Ren und Yoda rum.
Ja, das stimmt. Das war auch schon Mumpitz. Ja, ihr habt recht. Es ist halt auch Disney, da schreibt doch gerade jemand, Updates meinten wohl, wenn dann eher DLCs.
Ja, genau, es ist ein Update für meine Brieftasche, dass da immer weniger drin ist.
Ja.
Genau. Bevor wir uns wieder größeren Themen widmen, können wir vielleicht eine Sache kurz abhaken. Und zwar macht Bethesda zusammen mit Amazon Prime eine Serie zu Fallout. Hättet ihr da Bock drauf? Weil ich frag da so ein bisschen skeptisch, weil ich selbst kann eigentlich Serien/Filme in solchen Settings kaum noch sehen. Und ich weiß auch gar nicht, ob Fallout, also ich will jetzt keine Fallout-Fans angreifen, aber Fallout ist ja auch konzipiert als Videospiel und man erlebt diese Geschichte dann so in dieser Form des Videospiels. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man diese Form aufbricht und ganz lame als Film oder Serie erzählt.
Schwierig, ja. Also ich habe alle Fallouts eigentlich ganz gern gespielt, mit Ausnahme von 76. Und ich meine primär auch Fallout 3 natürlich, weil ich bin ja kein Klassik-PC-RPG-Player, aber ich mag die Bethesda-Fallout-Formel eigentlich ganz gerne mit den ganzen Sachen, die sie da ausprobiert haben. Und es macht eben die Entscheidungsfreiheit, ne? Also ein Bethesda-Game, speziell Fallout, lebt nicht davon, dass sie das ausgeklügelste Endzeit-Universum haben, sondern dass ich vor Entscheidungen gestellt werde. Drücke ich den Knopf im Tower für Nuketown oder solche Geschichten, ne? Dass ich meine eigene Geschichte so ein bisschen mitschreiben kann. Und es könnte ein bisschen generisch werden, ne? Weil was die Bildsprache vor allem, die war ja schon bei den Spielen recht ausgelutscht mittlerweile. Also so der Retro 50er-Jahre-Charme mit Endzeit und Brutalität hat super cool im Jahr 2008 funktioniert. Wir haben 2020. Ne? Und wer weiß, wenn die vernünftige Storyschreiber haben, aber nochmal so eine Endzeit-Zombie, sonst was Serie, Survival, Überleben. Ich gebe denen eine Chance, wahrscheinlich einfach, weil ich dem Franchise eigentlich immer noch ganz zugetan bin, aber ich mache mir da jetzt nicht die Hoffnung, das ist nicht das, worauf ich warte.
Es ist gefühlt 10 Jahre zu spät oder sowas. Hab ich das gehört. Wie stehst du denn zu Fallout eigentlich?
Also ich war großer Fallout-Fan, bevor Fallout 4 und dann so richtig verkackt mit Fallout 76. Also weil Fallout 4 war jetzt nicht schlecht, aber auch irgendwie überladen.
More of the same.
Nicht das, was mir in Fallout 3 gefallen hat, haben sie nicht weiterentwickelt, sondern andere Dinge so. Und deswegen, ich bin irgendwie so ein bisschen raus. Ich vertraue Bethesda auch einfach nicht mehr, dass sie da noch ein Händchen für haben, die richtigen, nicht nur kapitalismusgetriebenen Entscheidungen zu treffen, sondern auch, dass dann wirklich noch Leute mit Leidenschaft sitzen, die sagen, ey, ne, so
spiel ich. Meinst du, dass die so viel, außer wir geben die Lizenz weiter, damit zu tun haben? Also, dass sie noch
Entscheidungsfrei
haben?
Genau.
Vielleicht geben sie nur den Namen Fallout weiter und dann hast du die Autoren hinter The Walking Dead.
Also, ja, es ist ein super wichtiger Punkt, beziehungsweise wer auch die Serienmacher sind. Bei der Last of Us-Serie zum Beispiel, das machen halt die Leute von Chernobyl, wo man davon ausgehen kann, dass die Atmosphäre auf jeden Fall stimmen wird.
Wer ist noch mal hier, Tell Me Sweet Little Lies, wer ist der?
Todd Howard.
Todd Howard writes Fallout. Du weißt ganz genau, wen ich meine. Ja, ne?
Tell Me Sweet Little Lies hat mir alles gesagt, was ich wissen muss.
Oh Mann. Und auch ein wichtiger Punkt, wie du sagst, Gregor, ob die Entwickler bzw. Story-Autoren von den jeweiligen Spielen dann auch dabei sind. So bei Last of Us ist, glaube ich, Neil Druckmann zumindest so als Berater am Start.
So ist es halt wichtig, dass so ein Schöpfer als Berater mit dabei ist, der sagen kann, nee, in die Richtung sollte das nie gehen, aus den Gründen. Und wenn das die richtigen Autoren dann wissen, hilft das so viel, die Fans eben nicht zu enttäuschen.
Die können eine Serie von Elder Scrolls Oblivion machen, aber dann in Engine. Ja?
Oh, das wäre so geil.
Ich will diese Oblivion-Hesletos alle haben mit überall alles voll. Du denkst, du hast den Fernseher falsch eingestellt, aber es liegt am Bloomlighting. Ja? Das wird alles schön auf einem 486er dann aufgenommen. Da will ich gucken.
Oh, bitte. Und auch diese völlig cringigen Dialoge manchmal, wo, kennt ihr diese Bugs, wo der Sprecher manchmal wechselt?
Also, ja, ja.
Wo dann der englische Sprecher kurz ein Snippet sagt und wieder der deutsche. Und so, stellt euch mal vor, so eine Serie.
Oh, und bei Oblivion haben sie ab und zu ja auch mal einfach so einen Take, wo sie sich versprochen haben, drin gelassen. Wo auf einmal den Satz wieder von vorne anfängt. Und ich möchte als Hauptcharakter, weil du hast dich bei Oblivion ja durch Ausführen deiner Aktionen, deine Skills verbessert. Ja. Heißt natürlich, ich habe nur gehopst die ganze Zeit
mit meinen Sprungskills.
Genauso musste der Hauptcharakter. Der müsste bei jedem mitten
im Gespräch. Oh ja, wäre das gut.
Ey, wenn das kommt, dann sind wir aber auch nicht mehr weit weg von einer Gothic-Serie.
Jo, stimmt, also, ja.
Aber dann wären die Dialoge auch schön.
Wir müssen das einfach produzieren hier. Sind wir nicht genau der richtige Laden dafür, eine Serie zu machen, wo jemand durchgehend springt?
Ich schon. Wir brauchen nur Geld. Amazon Prime, schon. Wenn ihr Bock habt darauf.
Dann genau, wir brauchen Geld für ein größeres Studio, weil sonst springen wir an die Decke. Also.
So sieht's aus, eben. Das ist das Hauptproblem bei uns. Aber abschließend kann ich noch sagen, ich interessiere mich generell nicht für diese ganzen Videospiel-Umsetzungs-Serien, Filme.
Weil es leider auch zu wenig positive Beispiele gibt.
Genau, A war es in der Vergangenheit immer super schlecht, aber jetzt habe ich ja sogar gehört, dass Witcher cool gewesen sein soll.
Für manche schon.
Okay, mich hat es zum Beispiel einfach nicht interessiert. Also ich will das nicht als Serie sehen. Ich habe so viele Serien noch auf der Liste, die ich gerne sehen würde, beziehungsweise wo eine neue Staffel draußen ist. Dark habe ich mich so lange drauf gefreut und immer noch nicht Staffel 3 geguckt. Das ist das Hauptproblem. Und dann noch eine Serie über ein Videospiel gucken, wo ich eigentlich alles drin kenne. So, ich weiß ja nicht.
Ich denke mir halt ganz oft so, also bei Witcher jetzt nicht, weil Witcher ist ja nun mal eine Romanreihe. Das kannst du schon in einer Serie verwursten. Ja. Aber sowas wie Fallout oder nehmen wir auch mal Bioshock oder so, ist ja einfach konzipiert als Videospiel und nicht aus irgendwelchen dummen Gründen, weil sie kein Geld hatten für einen Film oder so, weil Videospiele sind auch nur mal teuer, sondern weil das einfach ein anderes Medium ist, weil Geschichten anders erzählt werden, Charaktere anders funktionieren und deswegen bin ich immer kein Fan davon, gerade bei sowas wie Last of Us eigentlich, was eh schon filmisch genug ist.
Eben, das ist ja fast schon ein Film, ja.
Genau. Und da musst du immer sagen, wo funktioniert, in welchem Medium funktioniert welche Geschichte besser. Ne? Und du musst bei den meisten Videospielgeschichten dann sagen, wenn das Element des selber Partizipierens oder vielleicht sogar Entscheidungen treffen nicht dabei wäre, da wären sie jetzt nicht unbedingt hier das höchste der Gefühle in den meisten Fällen. Also ich lasse mich zum Beispiel emotional bei Videospielen auch mitnehmen. Mit der gleichen Geschichte in dem Film würde ich sagen, was ist denn das für ein Kokolores? Ne? Mhm. Aber es funktioniert mehr, weil ich dann mit dabei bin. Ne?
Exakt.
Dann musst du vielleicht nicht, wenn du dir eine gewisse Varianz freilässt oder gewisse Freiräume nimmst, dann alles auf den Punkt durchgearbeitet haben, weil Film ja auch vor allem und Serien ein anderes narratives Medium sind. Ich fände es spannend, Sowas zum Beispiel zu sehen, das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie es vernünftig umsetzen wollen, aber wenn es jemand schafft, beispielsweise eine Legend of Zelda-Serie, die ja öfters mal rumort wird, ne? Sowas dann, so ein Zehnteiler zu machen, Witcher habe ich jetzt eine Folge geguckt, aber ich bin ja auch nicht der größte Witcher-Mega-Fan oder so, werde ich irgendwann mal nachholen, habe ich auch viel Positives. Ja, hast vielleicht ein oder zwei Stunden mal gespielt in den Games oder so. Es zeigt, dass jetzt da das mehr kommt in Sachen Filme und Videospiele. Ich meine, wir sind ja langsam über den Humpel hinweg, dass es, oh, wann gibt's denn nicht mal einen guten Videospielfilm oder eine gute Videospielumsetzung, weil Videospiele haben genau die gleichen Grundlagen, wie oft du in Filmen und Serien was findest, die richtigen Schnittstellen finden. Na, Halo wird doch gerade fertig gemacht, ne? Das war irgendwie hunderte Millionen Dollar ausgeben, 5 Folgen fertig, irgendwie so.
Ja, es ist ja eh schon ewig lang geführt in der Pipeline, weil zwischenzeitlich Neil Blomkamp da am Start war und so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Abschließend zu dem Thema vielleicht für euch persönlich, der beste Videospielfilm, die beste Videospielfilmadaption?
Gut, unabhängig neuere Sachen, vielleicht übersehe ich einen, aber ich, von der Stimmung her der erste Silent Hill-Film, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Also, ja, weil da sind natürlich sehr viel bunt Versatzstücke aus allen Teilen da drin, aber Akira Yamaoka-Musik genommen ist sowieso mit beste Soundtrack, beste Atmosphäre und so weiter. Ja. Und die haben tatsächlich einen Film geschaffen, der die Grundstimmung einfängt und nicht zu dumm ist. No, also ich gucke den immer wieder gerne an.
Ja, auch funktioniert auch heute noch für mich. Weinen den?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Also der ist gut, weil dann gucke ich mir den mal an. Ich habe den nie gesehen, den Film.
Kenne mal die Blu-ray. Oder
nicht den, nicht den zweiten. Ne? Nicht also, okay. Den zweiten.
Der Alter.
Wenn du Jon Snow irgendwo siehst, lauf weg.
Ja? Wie ist der Revelations, glaube ich? Es war ja so ein Müll. Aber lass uns das nicht thematisieren.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Aber du guckst anscheinend sowas Film wirklich nicht.
Nee, ich guck, genau, ich guck sowas super selten. Der Resident Evil Film, der erste, der war ja auch nach dem.
Es gibt wirklich viele Fans von dieser Filmreihe, was mich immer wieder. Ich hatte mal einen Kollegen bei Movie Pilot, der wollte jede Mittagspause über diese Filme reden und erklären, warum die einfach Filmgold sind und warum das wirklich alles Hand und Fuß hat.
Das ist Splatter und Bro-Kino eben, ne? Guck mal, wie hot das der weghaut, Alter. Obwohl der erste Resident Evil ist okay-ish. Würde ich sagen, auch der hat nicht wirklich ist gerecht geworden in Spielen, wobei die Spiele sind eigentlich auch B-Movie-Trash zum Nachspielen, muss man auch zugeben. Die werden zwar später ein bisschen narrativ besser, aber der hat einen Marilyn Manson-Soundtrack beispielsweise. Und ey, wenn ein Film so eine Szene wie diesen Laser-Hallway drin hat, ne, dann ist es mehr als viele andere Verfilmungen sagen können. Alles danach ist größter Müll und es wird immer schlimmer und schlimmer und schlimmer.
Zumindest ist Uwe Boll nicht mehr im Werk.
Ja. Was ist denn der für dich? Also Silent Hill oder hast du noch einen anderen?
Silent Hill, ich finde, ich habe, aber das ist
Super
so,
Mario.
Das ist so, nee, das ist ein bisschen.
Double Dragon, den finde ich nicht schlecht.
Nee, ich finde tatsächlich Mortal Kombat ganz.
Mortal Kombat ist auch schön.
Es ist unterhaltsam, es ist nicht wirklich gut, aber was willst du erwarten bei einer Mortal Kombat-Verfilmung? Dafür, wie die Vibes von dieser Spielereihe sind, haben sie es gut hinbekommen. Achso, sorry, ja, dumm von mir. Haben sie es echt gut hinbekommen. Und die Mucke, ich meine, die Mucke.
Ja,
die
Mucke ist super. Paul W.S. Anderson, ich meine in den 90ern, okay, er hat auch Resident Evil und den ganzen, also nachher macht er ja nur noch Filme, um seine Frau Mila Jovovich dann zu positionieren. Ja. Ich habe große Angst davor, was sie mit Monster Hunter jetzt anstellen.
Alter, stimmt, zusammen. Das kommt ja auch noch.
Aber Paul W.S. Anderson in den 90ern, ich mag Event Horizon sehr gerne, Mortal Kombat hat mir Spaß gemacht und irgendwas anderes hat er auch nochmal gehabt, was ganz solide war.
Wovon ich mir sehr viel erhofft habe, was dann aber eine Gurke wurde, der Regisseur hatte vorher nämlich Macbeth gemacht und das war für mich ein sehr guter Film, mega atmosphärisch und sowas, war der Assassin's Creed Film, allerdings war der auch eine totale Graupe, also da war ich so enttäuscht von und da können wir mal zum nächsten Thema kommen, denn Assassin's Creed war Haller.
Meinst du apropos Assassin's Creed oder apropos enttäuscht?
Nein, ich kann natürlich noch kein Urteil mir bilden von Assassin's Creed war Haller. Wir zeigen natürlich auch keine der Leaks, sondern wir sprechen nur drüber, wir gucken halt parallel in den Trailer, der zuletzt veröffentlicht wurde, der Gameplay-Trailer.
Genau, also nicht Einblenden-Regie, falls wir das sehen.
Nee, das also, können wir einblenden.
Achso, okay, das
ist wie gesagt nur der Trailer.
Aber das ist ja irgendwie gerade in den letzten Stunden hier vorher oder gestern zumindest passiert, dass dann eine halbe Stunde vom Gameplay ins Netz gekommen ist. Irgendwie die erste halbe Stunde, also sind ja auch Events mittlerweile gewesen. Ich habe nur kurz reingeschaut. Ich habe sehr viel, der Tenor, den ich gehört habe, ist das Witcher 3 gerade im Moment.
Also es ist natürlich auch, wenn man so will, zeitlich fast schon eine ähnliche Ära, auch wenn es ein ganz anderes, eine ganz andere Örtlichkeit ist. Aber ich glaube, vieles kommt darüber. Also, dass man dadurch merkt, okay, das sieht schon sehr Witcher-esque aus. Und man muss auch irgendwo sagen, auch die letzten beiden Assassin's Creed-Teile haben sich hier und da Elemente aus Witcher 3 genommen. Also haben geguckt, wie die Stories erzählen, wie Quests aufgebaut sind, wie das Worldbuilding ist, wie die Open World so ist. Und das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, man inspiriert sich halt von den Besten dann. Das ist ja nun mal immer so. Man muss halt nur genug eigene Elemente noch haben. Und da bin ich mir bei Assassin's Creed immer nicht so sicher, weil mir sowas wie diese ganze Animus-Nummer einfach nur noch auf den Sack geht. Und ich meine, sie sind zurückgegangen schon zu Assassin's Creed Origins, um diese Hintergründe von den Assassinen zu erklären. Und dann kommen noch weitere Teile und du fragst dich nur noch, was hat das eigentlich noch mit dieser Hauptgeschichte zu tun? Geh mir nicht auf den Sack mit dem Kram. Ich will jetzt einfach alles andere machen, aber nicht diese Assassinen-Nummer, davon können sie sich verabschieden.
Ich raff das eh nicht. Mein Stand ist, dass es mit Teil 3 beendet wurde, diese Geschichte, die in der Jetztzeit spielt quasi. Und warum tauchen die denn jetzt immer noch in den Animus ab?
Na gut, in Teil 4 war es ja ein bisschen so der Gag. Das war der letzte, nicht das letzte richtige Spiel, also Black Flag. Ne?
Ja.
Da sind ja die Diesseits-Ebene ist dann ja, du bist in einem Entwicklerstudio.
Ja. Und stimmt, ich erinnere mich.
Ja. Versuchen da so ein Spiel draus zu machen. Aber ja, ey, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal so ein bisschen von Assassin's Creed gewesen. Ich meine, mit dem zweiten haben sie ja erst ihre Formel gefestigt. Ne? Ich musste den ersten irgendwann mal spielen, weil den hatte ich damals ausgelassen. Und einfach mal den Kontext zu sehen, das meiste, was ich darüber höre, ist ein bisschen so eine Schlaftablette. Ist allerdings, Assassin's Creed war so viel Blaupause für so viele andere Serien. Ne? Auch nicht nur Ubisoft selber, diese typische Ubisoft-Open-World-Formel, die du hast, hat sich in so viele andere Spiele dann weiter verbreitet. Ohne ein Assassin's Creed hättest du kein Breath of the Wild beispielsweise, ne? In der Form, wie es ist, weil du da auch sehr viel von der DNS von Assassin's Creed da drin findest. Und Ubisoft weiß, das funktioniert für sie. Es gibt eine sehr große Klientel, die will 100 plus Stunden darin abtauchen, die will eine riesige Map haben mit 3 Millionen Icons, die auftauchen und ich kann jagen, ich kann stealthen, ich kann auf Türme klettern, solche Geschichten dann anstellen und natürlich wirst du dann irgendeinen Weg finden, nochmal diese Animus-Nummer und noch irgendwelche Assassinen, es geht noch weiter zurück und da sind die Templer. Irgendwas wird sich schon aus den Fingern gesaugt, Hauptsache da kann ein Heer von Tausenden von Programmierern und Entwicklern da dran sitzen und du hast die sichere Cash-Cow wieder für ja, ich war schon erstaunt darüber, dass sie mal ein Jahr ausgelassen haben, tatsächlich, wo wir dann Watch Dogs gekriegt haben.
Und dieses Jahr kommt beides. Das ist auch ein bisschen absurd. Stimmt, dieses Jahr kommt der Assassin's Creed Valhalla und Watch Dogs Legion.
Naja, es spricht aber trotzdem doch unterschiedliche Leute an, oder?
Ja.
Schon, ja. Aber sie hatten natürlich geplant, das ist ja auch smart, Zwecks ist ja nun mal ein Börsenunternehmen und sowas, denn jährlich immer diese eine große Marke zu haben, abwechselnd Watch Dogs, Assassin's Creed, Watch Dogs, Assassin's Creed. Und das haben sie ja jetzt schon aufgebrochen.
Ich bin immer noch mega traurig, dass meine eine Idee, natürlich, klar, Ubisoft wird die eh nicht umsetzen, aber damals, solche Leaks passieren ja häufiger. Jetzt nicht, dass du gleich eine halbe Stunde oder sowas hast, aber wie oft hieß es bei einem Assassin's Creed? Übrigens, der nächste Assassin's Creed-Titel, wir haben irgendwelche Leute, die einen Screenshot abgefilmt haben. Es kann nicht immer wie bei Square Enix sein, in Montreal in der S-Bahn, dass jemand einen Laptop fotografiert wird und dadurch dein Titel angekündigt wird. Aber ich hätte am liebsten gesehen, so ey, im Netz landen so geleakte Screenshots oder Footage, so 3, 4, 5 Sekunden von Assassin's Creed und dann siehst du genau diese Footage bei einer E3 oder was auch immer ist und die zoomt raus und da hackt jemand gerade bei Watch Dogs hier diesen Fake-Trailer zusammen. Eigentlich ist es ein Watch Dogs 3 oder Watch Dogs 4 Trailer, ne? Und dann haben sie die Leute dadurch, dass da ein Fake-Trailer für Assassin's Creed eigentlich für Watch Dogs gedacht ist.
Das wäre geil, ja.
Boah, aber ich denke mir manchmal so, hey, so schlimm ist es doch gar nicht für die Publisher, weil letztendlich ist dieses Spiel dann fast schon umso mehr durch Leaks im Munde.
Ja, ey, wir haben keine Beweise, aber ich glaube halt, dass das manchmal auch kalkuliert ist. Das kannst du mir nicht erzählen. Also, ne, wer weiß, ob das nicht jetzt schon wieder kalkuliert ist. Die Leute schreien kein Gameplay, dann bringen sie hier, was haben wir da gerade gesehen, Gameplay-Trailer raus, der kein Gameplay hat. Was ist denn das für ein neuer Trend? Und dann liegt man parallel aber einfach das richtige Gameplay, damit es ein riesen Brimborium und Wirbel darum gibt.
Naja, also, ich meine, da hängt ja um Ubisoft ist sowieso gerade auch eine ganz andere Diskussion am Laufen. Na, was da intern jetzt nochmal ins Licht kommt. Und die haben ja auch gesagt, dass die speziell die ganzen Erkenntnisse, die darüber gekommen sind, dann nochmal aufgreifen werden. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass sowas hier bewusst gestreut wurde, um davon abzulenken. Na, man sollte natürlich nicht aus dem Auge verlieren, dass da jetzt bei Ubisoft viel, viel Schwierigeres gerade los ist.
Ich kann aber sagen, da gibt's auf jeden Fall Konsequenzen. Also hat man schon das ein oder andere gelesen und ich habe auch schon von meinem Ubisoft-Kontakt gehört, dass da auf jeden Fall hart durchgegriffen wurde und dass die, ich sag mal, die Chefs und so überhaupt keinen Bock haben auf diese Thematik, logischerweise. Und da Konsequenzen ziehen zurecht und damit wohl, soweit es geht, richtig umgehen. Das ist natürlich super schwer immer, weil es muss Beweise geben, ehe man irgendjemanden entlassen kann. Es muss, wo ist die Grenze? Das sind ja immer so voll schwierige Themen.
Das macht es super schwierig.
Das ist, glaube ich, auch eine Diskussion, die wir jetzt hier in der Form nicht führen brauchen, weil da, finde ich, muss man vernünftig informiert sein, um speziell über solche Anschuldigungen und alles drum und dran zu sprechen. Und das werden wir wahrscheinlich in einem konkreteren Rahmen mit vernünftigen Gästen auch dann nochmal machen.
Ja. Chat steht gerade, warum gibt es keine Japan-Assassin's Creed? Kommt bald, heißt Ghost of Tsushima. Das hat Gregor auch schon gesagt, aber er darf noch nichts zu sagen.
Ich enthalte die Aussage.
Ja, du darfst ja noch nichts dazu sagen. Kurz noch zu Assassin's Creed. Es gibt ein paar Veränderungen. Ich kann das mal aufzählen kurz, ein paar kleine. Feinde haben jetzt Schwachstellen, Feinde haben jetzt Ausdauer, was erstmal lame klingt, aber wohl im Kampfsystem sehr viel ausmachen soll. Es gibt Finisher, wobei es die ja auch zuletzt immer mal gab in diesen anderen Spielen.
Ich dachte, es gibt, kommen die aus Finnland, oder?
Und fast. Stats scheinen weniger wichtig. Und was mir auch an dem Gameplay aufgefallen ist, ich habe jetzt nicht alle 30 Minuten geschaut von diesem Leak, aber in ein paar Minuten, dieses Level-System ist ein bisschen anders. Es ist nicht mehr nur so, dass du diese Skill-Bäume hast, sondern du kriegst immer, wie soll ich sagen, deine Nahkampfschaden und deine Skill-Punkte und sowas. Nee, nicht deine Skill-Punkte, deine Nahkampfschaden und Stealth-Punkte und sowas, die laden sich immer auf. Das heißt, mit jeder Aktion, das ist ein bisschen MMO-technisch auch, ist mir dann so eingefallen, mit allem, was du machst, kriegst du halt Punkte. Und dann baut sich das automatisch auf. Und es ist nicht mehr so, dass du in irgendein Menü gehst und das halt unbedingt auswählst. Das machst du für bestimmte Angriffe, aber das machst du nicht mehr für jeden Scheiß, sondern das ist viel automatisch und das finde ich schon mal auch ganz cool. Aber wie das letztendlich sein wird, das werden wir in zukünftigen Gameplay sehen, nicht nur in den 30 Minuten.
Also mal schauen, ob das wirklich sinnig ist, weil die Problematik, die auch Assassin's Creed bekommt, ist das gleiche wie bei Sportspiel-Updates, na, wo das Gefühl auf Dauer bleibt, okay, wie wollen wir rechtfertigen, dass die Leute neues FIFA kaufen? Wir machen das Passsystem anders. Das letzte war zwar schon perfekt, aber wir müssen was anders machen. Und dann wird's im schlimmsten Fall verschlimmbessert. Also ja. ich will auch Assassin's Creed da jetzt nichts unterstellen, dass die dann einfach sowas machen. Aber irgendwann kommst du dann, du hast ja irgendwann gesagt, ich habe ein gutes Auflevel-System. Warum dran drehen? Es muss dran gedreht werden, weil du wieder was Neues fürs nächste Sequel brauchst.
Ey, und immerhin versuchen sie es immer mal wieder was Neues zu bieten. Und Assassin's Creed Valhalla hat zum Beispiel auch solche komischen Rap-Battles zu bieten.
What? Ja, hat man die mittlerweile schon mal gesehen?
Also mich interessiert immer noch, was damit gemeint ist. Ich darf dazu noch nichts sagen. Und zwar am 12. Juli werdet ihr ja auf dem Sender die Ubisoft Forward Show sehen.
Da wird hier gerappt.
Und anschließend.
Achso, danach wird gerappt.
Danach wird gerappt. Okay. Und zwar.
Florentin bewertet.
Oder Florentin bewertet, dann ist es Rap Fights, heißt das neue Format. Und nein, Andreas und ich nehmen am Freitag ein oder beziehungsweise zwei Preview Talks auf, denn ich habe 4 Stunden Watch Dogs Legion gespielt und er hat 4 Stunden Assassin's Creed Valhalla gespielt. Und da werdet ihr mehr sehen. Jeweils 20 Minuten vom Spiel und da werden wir ausführlich drüber reden. Und dann kann Andreas uns sicherlich einiges erzählen zu Assassin's Creed Valhalla, was wir jetzt noch nicht so wissen. Also schaltet da gerne ein am 12. Juli.
Genau, schaltet ein. Ich erzähle auch noch mal ganz kurz was zu Assassin's Creed, weil das eine schöne Überleitung ist auf eine Mini-News, die ich noch mitgebracht habe. Mein Problem mit Assassin's Creed ist nicht die Marke an sich oder das ist ja eine schöne Idee, dass man so durch die Historie springen kann und so. Und auch ich habe in jeden Assassin's Creed-Teil zumindest mal kurz eben reingeguckt und habe auch verstanden, warum Leute damit Spaß haben. Habe gerne diese Welt entdeckt, was Ubisoft ja super kann, Welten schön detailreich zu gestalten, wunderschön zu bauen. Aber so häufig, wie die rauskommen und so groß, wie sie dann sind, ist das der Hauptgrund, der mich abschreckt. Also ja. Klar kann man auch mal ein Spiel spielen und muss nicht alles machen, aber es ist, wenn man so ein bisschen so gestrickt ist, schon schwer. Also ich gehe unzufriedener da raus, wenn ich nicht irgendwie, also ich meine jetzt nicht jede von 150 versteckten Flaggen gefunden oder so, sondern alleine, wenn da Zeit in Nebenquests geflossen ist, möchte ich die auch sehen und erledigen im besten Fall. Und mich demotiviert es deswegen, so ein Spiel anzufangen, wo ich weiß, ey, nach 70 Stunden bin ich erst hier raus und bei mir ist es so, wenn ich bei 30 Stunden bin und find's schon nicht mehr so geil, zwinge ich mich eher bis zum Ende, um es irgendwie abzuschließen. Nicht immer, aber halt häufig.
Ich kann's verstehen. Ich bin sehr froh, dass ich nicht dieses Kompletisten-Gen habe, ne, wo du dann eine Map siehst und sagst, ich muss jeden Punkt angehen und ich muss die Platinum-Trophäe oder sowas holen. Ich kenne da genug Leute, die dann jedes kleinste Detail machen wollen. Es spricht nichts gegen so einen Longform-Titel, ne, wo du sagst, es ist ein Open-World-Game, das auf 70 auf 100 Stunden angelegt ist, das aber nicht unbedingt mit dem einhergeht, wenn du in einer Branche wie wir dann arbeitest oder zumindest von den Denkmustern her, weil selbst wenn ich jetzt nicht in der Videospielberichterstattung wäre, ich würde auch sagen, oh okay, das neue Spiel ist auch, ich habe voll Bock jetzt dann wirklich zu ballern die ganze Zeit und zu zocken. Aber so ein Ding wie Assassin's Creed ist wahrscheinlich eher dafür gedacht, das sind die Leute, die abends zurückkommen und da etliche Stunden da drin verbringen und das vielleicht über ein halbes, über ein Jahr lang spielen, bis es dann vorbei ist und das nächste weitergeht. Dann hast du natürlich ein ganz anderes Pacing. Da, wo du die Schnauze schon voll hast, ist vielleicht etwas, was dann für die Leute, die es anders angehen, genau das, wie sie es haben wollen.
Das kann natürlich wirklich gut sein.
Wir müssen immer bedenken, dass wir natürlich dann auch fast schon wöchentlich neue Spiele zocken und jemand, der dann aber halt einfach über einen längeren Zeitraum ein größeres Spiel spielen will, der ist vielleicht vollkommen zufrieden mit Assassin's Creed. Mir persönlich geht's aber auch so wie dir, Valentin, weil ich wäre eigentlich dann lieber ein kompakteres Spiel, aber mit interessanteren Geschichten und Charakteren und nicht so viel Leerlauf und nicht so viel repetitiven Kram.
Ja, und warum ich auch Mini-News gesagt habe, weil erst vor ein paar Wochen hat Sean Layden hier, der CEO von PlayStation in Amerika zumindest, der hat ja auch selber sich darüber beschwert, dass Spiele zu lang heute sind und auch ein bisschen will den Trend aufhalten, dass sie so lang sein müssen. Weil niemand gewinnt ja, also beziehungsweise diese Spielertypen, die du gerade beschrieben hast, die dann eben das über ein halbes Jahr zocken und sonst vielleicht auch gar nicht so viel und so, das ist ja auch cool für die, aber Ubisoft beziehungsweise die Entwickler profitieren davon ja trotzdem nicht. Also wenn du schon ein Spiel 70 Stunden machst und das dann nur 70 Euro kostet, also oft sagen Leute, 70 Euro ist teuer, aber überleg mal, 1 Euro pro ausgestalteter Stunde, wo eben viel mehr als 1 Euro drinsteckt, also das ist sauteuer, diese Spiele zu machen, warum entwickelt sich nicht, also könnten wir nicht wieder einen Trend etablieren, der sich lieber dazu entwickelt, dass alles 30, 40 Stunden ist, was ja auch noch fucking lang ist, dafür aber die 30, 40 Stunden richtig bam, 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 immer noch geil, yeah.
Es kommt leider viel von so Seiten wie How Long to Beat, also dadurch oder auch durch Spiele wie Destiny oder so, diese ganzen Spiele, die halt lange supported werden, wo Leute sagen, ey, was soll ich denn jetzt nach meinen 100 Stunden machen? Das Endgame hat ja gar nicht genug
Inhalt. Destiny ist kein gutes Beispiel, weil die sind
aber dadurch kommt dieser Trend oder auch, dass Leute sagen so, ey, Uncharted 4, das ist ja schon nach 10 Stunden vorbei. Das, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Aber wenn die 10 Stunden geil sind, dann ist es doch okay.
Mein Lieblingssatz ist, das ist zwar schon viele Jahre her, das war eine Redaktionsdiskussion hier damals zu Diablo 3, die wir hier geführt haben, und da fiel in etwa der Satz, ey, das ist ja einfach keine Langzeitmotivation, ich hatte schon nach 800 Stunden keinen Bock mehr.
Das ist die beste Aussage der Welt.
Also das ist paraphrasiert, ne? Ist ja, nicht ja, exakt klar. So gefallen, aber es sind unterschiedliche Maßstäbe, ihr habt es ja schon ausgeführt, wie es ist. Jeder Gamer-Typ ist es dann natürlich anders und ich bin auch vollkommen dafür, lieber kürzere und tightere Erlebnisse, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt nochmal ins Laufrad gepackt werde und irgendetwas mache im Game, um Fleißarbeit auszuführen, um später nochmal mehr Fleißarbeit machen zu müssen. Das haben viele Open-World-Titel. Das ist immer so, wie viel wird investiert in die Entwicklung da rein? Ne? Wenn jetzt ein neuer Open-World-Titel rauskommt, das heißt also, du hast Tausende von Leuten, die daran arbeiten, da gehen 50, 60, 100 Millionen Dollar in die Entwicklung mit. Mittlerweile, die Spiele sind ja auch so aufwendig geworden. Und machst du da ein richtig geiles 20-Stunden-Spiel oder ein teilweise geiles, aber ich kann es auch irgendwie strecken auf 70, 80-Stunden-Spiel daraus. Ne? Und dann kommt viel, ob da How Long to Beat ist, wo die Leute drauf schauen, dass ich 80 Stunden damit haben kann, die wirklich reinen Stunden dann rechnen.
Das stimmt, ich glaube, um viel solche Phrasen geht's auch, so beim Marketing eben schon sagen zu können, was da alles drinsteckt und so. Und auch ein guter Kumpel von mir macht uns dafür verantwortlich, also sozusagen die Leute, die Spielejournalisten, die ständig, wenn ein Titel rauskommt.
Du bist dafür verantwortlich.
Ich persönlich. Nee, also alle gemeinsam, die quasi, gerade bei so Tests mit Wertungen und einer Zahl dahinter und so, die sagen ja oft in Pro- und Kontralisten irgendwie, ja, aber da hätte man innovativer sein können. Obwohl das Feature vielleicht cool ist, nur halt das gleiche wie beim letzten Teil und so. Und das ist jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen, aber er sagt, durch solche Forderungen sind die Leute auch immer mehr daran, oder die Entwickler fast schon dazu gezwungen, weil das ja dann auch die Meinung der Leute wird, dem entgegenzukommen oder darauf zu hören und zu sagen, ja, okay, die haben gesagt, so beim letzten Mal war das zu kurz, dann machen wir es jetzt 10 Stunden länger. Also es ist ein Teilaspekt.
Aber sie machen es nicht 10 Stunden besser.
Das ist das Problem, genau. Und ich spreche übrigens auch nur, also zum Beispiel Diablo wäre für mich kein Beispiel, was da reinpasst, also obwohl die Anekdote super war, aber das spielen die Leute ja eben schon mit diesem Anspruch und vor allem wiederholt sich's ja.
Genau, aber du siehst, was ich meine.
Absolut.
Es gibt ja auch sehr viele Spiele, gerade im MMO-Bereich, ne, was eigentlich Fleißarbeit pur ist, ne, also konkret wirklich Arbeit, wo du teilweise auch die gleichen Quests immer nochmal
machst. Aber Moment, alle meine ich nicht, weil da ist ja das Grinding Teil des Erlebnisses.
Genau, das meine ich ja, der Ansatz ist ja nochmal ein bisschen, also ich will ja nicht rein auf die Zeit dann da gehen, aber ich habe zum Beispiel die meiste Zeit in den letzten Monaten in Final Fantasy XIV investiert, da habe ich ein bisschen gestreamt in letzter Zeit und da einige der älteren Add-ons nachgeholt und ich habe da auch meine 40, 50 Stunden gespielt, da eigentlich nur ein bisschen Story gemacht und mit den Leuten herumgeblödelt die meiste Zeit und irgendwelche Raids da gemacht. Ist komplett anderes Erlebnis, als wenn ich mich jetzt an einen 70-Euro Titel da dran setze und will das oder das oder das dann dabei rausholen.
Man muss dann auch so unterscheiden zwischen Singleplayer- und Multiplayer-Erfahrung.
Das wollte ich nämlich auch gerade nochmal klar machen. Ich meine, nur Singleplayer-Open-World-Spiele, die sind mir zu groß. Alles andere kann groß bleiben und es gibt auch Genres, die profitieren davon, riesengroß zu sein, die aber nicht immer.
Bleiben wir mal bei der Diskussion, beziehungsweise bei der Frage dann, Gregor, wie fandest du denn die Länge von Last of Us Part 2? War das für dich okay? Weil ich greife schon mal vor, für mich war es ein bisschen zu lang.
Ja.
Ich hätte gern 5 Stunden kürzer sein können etwa, weil ich schon fast abgekotzt habe, das klingt jetzt sehr böse, aber fast schon abgekotzt habe, wenn mal wieder so eine Passage kam, wie ich dann 50 Zombies wegmetzen muss.
Ohne groß inhaltlich darauf einzugehen, ich meine, Diskussion gab es ja wahrscheinlich ja hier auf dem Sender. Wir hatten ja Review-Talks und so weiter. Ich habe es erst kürzlich abgeschlossen, bin erst später dazu gekommen, es zu spielen. Hab am Ende auch meine typischen 20 bis 30 Stunden dann dafür gebraucht.
Ganz kurz, wir reden natürlich nicht über die Story, also wir sind spoilerfrei,
genau, weil die Leute gerade Spiele Angst haben. Keine Spoiler oder so, das sind, da rede ich nicht drüber.
Nicht
ich hatte so ein bisschen so ein leichtes Herr-der-Ringe-Gefühl am Ende von Herr der Ringe 3.
Aha.
Ah, okay, jetzt kommt der Abspann.
Exakt.
Ach nein. Ja. Ach, jetzt kommt, nee. Letzten Endes muss ich sagen, für die Geschichte, die erzählt wurde, für die Narrative, hat es schon gepasst, dass du diese Länge gehabt hast, aber das hättest du bestimmt auch tighter erzählen können. Da müssen wir wahrscheinlich wirklich die nächsten, nicht nur Wochen, sondern Monate, das alle sacken lassen, bis auch dann diese ganzen Grabenkämpfe endlich mal vorbei sind, was die Story-Ausrichtung dann gegangen ist, um das mal auf einem vernünftigen Pegel bewerten zu können. Kürzer wäre es in Ordnung gewesen. Ich kann verstehen, warum es so lang gewesen ist. Und letzten Endes hat es auch dazu beigeholfen, dass ich so emotional abgeholt wurde. Gegen Ende. Also danach fand ich, okay, ich verstehe, warum es so lang ist. Hättest du auch kürzer machen können.
Ja. No? Also gerade, weil es mir dann so vorkam, natürlich, du bist total beeindruckt von der Technik und sowas und du kannst dich gar nicht satt sehen von dieser Umwelt, also von dieser Welt, wie sie überhaupt aussieht. Aber das Gameplay ist dann für mich doch leider mau, weil nicht so viele Neuheiten zum ersten Teil sind.
Interessant.
Und auch, was Gegnertypen angeht, gibt's ja auch nicht so viele mehr. Und letztendlich ist es trotzdem wieder, ich laufe durch die Welt, drücke die ganze Dreieck zum Looten und habe halt alle paar Minuten diese Schleichsequenzen mit teilweise ähnlichen Animationen, also dieses Ranschleichen und irgendjemand den Kopf durchschneiden.
Das ist
immer das Gleiche. Und irgendwann war ich da so ein bisschen gefrustet von.
Das ist interessant, weil ich finde, rein mechanisch, finde ich, funktioniert Last of Us 2 super. Also was das Stealthen angeht, das Third-Person-Shooting und solche Sachen. Aber es ist super konservativ. Ne? Es macht eigentlich nicht viel anders als der erste Teil, streckt es aber auf eine enorme Länge und so weiter. Ne? Also da hättest du das, was sie an Kreativität sozusagen sich im Storytelling rausgenommen haben, haben sie im Gameplay nicht so umgesetzt. Und ich kann es verstehen, wenn du da auch nach der Hälfte sagst, kommt vielleicht mal was anderes, kann ich mal was Neues probieren?
Ja, wenig Abwechslung halt, weißt du, ich wollte da mehr, gerade weil das ja auch ein Kritikpunkt beim ersten Teil war, hatte ich gedacht, dass sie da beim zweiten noch mal viel mehr machen. Und was ich auch schade fand, abseits vom Gameplay, beziehungsweise ist auch ein bisschen Gameplay, am Anfang öffnet sich ein bisschen die Welt. Und bevor du von Punkt A zu Punkt B gehst, hast du dazwischen noch unterschiedliche Punkte, die du abreißt. Und ich dachte so, ey, wie cool, darauf habe ich Bock im ganzen Spiel. Das kommt aber danach gar nicht mehr. Danach ist es straight linear und das finde ich ein bisschen schade, weil wenn du schon so eine wunderschöne Welt hast, also natürlich fiese, apokalyptische Welt, aber eine sehr schöne, optische Welt, dann will ich die halt auch ein bisschen weiter kennenlernen und ein bisschen umherreisen und mal gucken, was ist hinter dieser Ecke, was ist hinter dieser Ecke. Und das wird eher wenig gemacht, weil es dann doch so straight linear ist.
Gut, ich fand es aber angenehm, dass ich jetzt keine riesige Map dann gekriegt das habe, wo 500
Icons. Open Schlauch.
Open Schlauch und das ist es auch geworden. Ja. Also lass mir das alles wirklich mal sagen. Insgesamt hatte ich mit Last of Us 4, also Spaß ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich wurde sehr gut unterhalten und ich bin dran geblieben über die Zeit. Und es wird auf jeden Fall auch in meiner Top-Liste des Jahres auftauchen. Wo genau, muss ich dann erstmal wirklich nochmal verarbeiten und gucken, was da alles passiert ist. Und dann können wir, glaube ich, vernünftig in einem halben Jahr über den Titel reden, bis sich die ganzen hitzigen Gemüter da mal abgekühlt haben.
Für mich ist es auch Meckern auf absolut hohem Niveau. Und wie du sagst, Gregor, gerade wurde auch im Chat schon ganz viel nach Nachspiel gefragt. Wir werden auch sicherlich dann spätestens in einem halben Jahr oder so uns in größerer Runde nochmal zusammensetzen und über alles reden, auch über die Story und all das. Wir haben ja auch schon häufiger hier darüber geredet. Für mich ist das alles, was man so anbringt an Kritikpunkte, wirklich Meckern auf hohem Niveau. Es ist für mich kein nachvollziehbarer Punkt, dem Spiel irgendwie sowas wie eine 4 von 10 oder so Müll zu geben. Deswegen, ich bin auch nicht komplett zufrieden mit dem Spiel, beziehungsweise für mich ist es nicht wahrscheinlich am Ende auf Platz 1 der Jahresliste, wenn du so willst. Dafür stören mich zu viele Sachen, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Und deswegen regt mich diese Diskussion, die wir hier auch schon mal hatten, umso mehr auf.
Okay, Leute, Nachspiel confirmed, geil.
Ja, 2022 ungefähr.
Ich kann nur dazu sagen, ich habe es noch nicht angefangen, bei mir liegt es auf dem Tisch und ja, guckt mich im Prinzip böse an, so genau wieder mit dem gleichen Ding, oh, ich bin so lang, du musst noch unbedingt dir Zeit für mich nehmen, weil, und das ist jetzt vielleicht eine unpopuläre Meinung, wobei, ihr habt ja auch gerade ein bisschen das Gameplay kritisiert, ich habe mich durch den ersten Teil durchgequält. Also nicht, die Story war super.
Geht gut, Baby.
Ich bin auch nicht ständig gestorben oder so. Ich fand's einfach nur nervig. Ich wollte mich nicht zum 10.000. Mal hinter einer Barrikade verstecken und warten, bis da irgendjemand vorbeigeschlurft ist und so.
Dann aber magst du Stealth Action?
Nein.
Dann bist du vielleicht der
Gesprächspartner. Ja, ja. Ich habe das auch jetzt die letzten Jahre immer mehr für mich herausgefunden. So mehr Stealth ich auch spiele, desto mehr hasse ich Stealth.
Leute, beruhigt euch. Ich habe es gesagt, spätestens im Heimjahr. Wahrscheinlich werden wir schon in 2 Monaten oder in 1 Monat, mein Gott. Das haben wir auf jeden Fall jetzt genug schon durchgespielt, wir können es auch bald schon machen.
Okay, aber das ist auch schön in a nutshell. Wallet sagt, Last of Us ist zu lang, versucht aber 20 Stunden in Trackmania einen Weltrekord zu kriegen.
Vor allem verballerst du 500 Stunden in Star Citizen.
Ja, dachte ich auch gerade.
Mit 100 Stunden davon sind halt auf irgendwelche Menüs schauen und gucken, was sich da verändert und so.
Spielst du Last of Us 2 oder stellst du 28 Stunden deine Regler für die Scheibenwischer in deinem Raumschiff ein?
Ja, ich stelle jeden möglichen Scheiß ein, ich gebe es ja zu, aber das finde ich irgendwie, das ist für mich komplexer als einem Zombie aus dem Weg zu schleichen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich weiß noch nicht, wie ich mit Last of Us 2 umgehe. Würdet ihr sagen, dass ich was verliere oder vielleicht sogar was gewinne, wenn ich es komplett im Let's Play schaue?
Uff. Ich würde nicht sagen, dass du was gewinnst, wenn du es im Let's Play schaust, weil das ist so ein bisschen etwas. Die interessanteste Sache an Last of Us ist nicht das Gameplay, sondern es ist die Narrative. Ne? Und ob du die geil findest oder nicht, bleibt dir natürlich selbst überlassen. Aber wenn du ein Let's Play guckst, es ist nicht, dass du dann einen Film guckst, sondern du guckst, wie jemand damit umgeht. Ne? Ja, und das färbt stimmt. Vielleicht dein eigenes Erlebnis damit. Und du bist ja auch nicht selber in der Rolle, diese Sachen dann zu machen, die im Spiel gemacht werden. Also kriegst du davon vielleicht einen komplett anderen Eindruck.
Und es ist schon auch einfach eine Reise, die man gemeinsam mit den Charakteren macht. Und deswegen ist dieses Ende auch so emotional dann. Und gerade auch, was den Punkt Brutalität und sowas angeht, ne, das hat ja auch für einen selbst so einen krassen Impact, weil, ich meine, guckt euch mal die Szenen an, das Spiel wäre vor 15 Jahren indiziert worden, wie das M-Spiel von Rockstar Games, ich glaube, nennen darf man es ja, oder?
Wir wissen alle, was.
Weil diese Morde, die dort in diesem Spiel damals gezeigt wurden, sind eigentlich auch nicht großartig anders. Also natürlich sind die noch mal absurder, aber die Sequenzen, auch diese Animationen von diesen Todessequenzen, Wahnsinn.
Da will ich mal einen Punkt reinwerfen. Also ich hatte eine kleine Analyse dazu gemacht und für mich zum Beispiel war Last of Us 2 nicht scary. Ne? Also ich habe mich da nicht gegruselt bei dem Spiel, obwohl da viele Horrorpassagen drin sind, aber das stufe ich mal in meiner Abstumpfung mit. Es war atmosphärisch, aber ich habe mich nicht wirklich gegruselt, außer ein paar Jumpscares.
Bei mir und, ähnlich.
Ja. Die Gewalt ist schon sehr extrem, die da drin ist, aber ich konnte mich davon auch einigermaßen distanzieren, weil du ja nicht wirklich Entscheidungsfreiheit in dem Spiel hast. Ne?
Stimmt.
Also wenn mir das Spiel keine Option lässt, einen nicht gewalttätigen Weg zu gehen oder sowas und ich nicht das als Spieler bestimmen kann, dann mache ich das, um das Spiel vernünftig weiterzuführen. Mhm. Also wenn jemand dann kniend davor steht und bitte nicht, Moment, ich möchte den nächsten Level sehen. Mit dem Hammer. Mhm. Oder so. Ne? Mhm.
Aber mehr dazu auch zu diesem Thema werden wir sicherlich im Nachspiel dann haben. Wir haben nicht mehr so viele Minuten. Weil hast du noch irgendwas gespielt? Weil ich will unbedingt noch schaffen, über Iron Man VR zu reden, weil wir das morgen nicht bei Reality Bytes haben. Ich das aber irgendwo noch unterbringen will. Gibt's irgendwas, was du unbedingt noch zu einem von dir gespielten Spiel sagen willst?
Auf jeden Fall. Wir haben eigentlich, warum dieser Game Talk eigentlich immer nur eine Stunde? Es ist
ja
immer
ist zu wenig Zeit.
Ja, du musst die Leute aber mit einem Verlangen nach mehr zurücklassen.
Das stimmt natürlich.
Wir haben immer Inhalt für eine Stunde 15 und dann ist das Problem bei 90 Minuten Slots.
Ja, okay, so, dann hat man auch manchmal das Problem, dass man doch nichts mehr zu erzählen hat. Ja gut, Leute, dann sage ich jetzt nichts mehr. Vielleicht ist ja am nächsten Game Talk meine Meinung
relevant.
Nee, Quatsch. Ich habe die letzten anderthalb Wochen mit Freunden mal wieder, wir haben nach einem Spiel gesucht, wo wir schön, ich habe ja Freunde in Köln, jetzt wo ich nach Hamburg gezogen bin, will man aber ja Kontakt halten. Und deswegen sind irgendwelche coolen Spiele, die man zusammenspielen kann, die aber nicht so fordernd sind, dass man dabei nicht noch schön über Gott und die Welt labern kann. Die haben wir gesucht. Und haben auch einiges ausprobiert, zum Beispiel Sea of Thieves, wo ich hab das vorgeschlagen. Ich dachte, hab gehört, ey, da ist mega viel passiert.
Und? Also ich mag das zum Beispiel inzwischen.
Also ich finde, also der Einstieg hat uns so frustriert, dass wir raus sind. Ich hatte einen Charakter, der halt schon mal damals bei Release eingestiegen ist. Das heißt, ich musste das Zwangstutorial nicht machen. Zwangstutorials sind immer scheiße, weil du auf die Leute warten musst. Und die verlieren dann schon die Lust. Und das Zweite ist, dass du vorher in einer Geisterlobby bist, wo du keine anderen Spieler siehst. Wir wollten nur Piratenkämpfe machen. Wir mussten aber erst diese mega langen Schatzsuchen machen, bevor wir die sehen konnten. Und da haben wir tatsächlich keine Atem mehr gehabt, weil nach 7 gesuchten Schätzen waren immer noch keine anderen Spieler da. Und das ist doch der Witz in dem Spiel. Damals bei Release ist uns sofort ein Boot vor die Nase gefahren, hat uns weggeballert. Das war zwar frustrierend, aber danach hatten wir halt Bock, ey, wir jagen die jetzt und so. Sowas ist alles nicht passiert. Zack, Sea of Thieves deinstalliert und zu GTA Online.
Wow.
Weil GTA Online habe ich immer mal wieder reingeguckt über die Jahre und da wird ja viel dazu gepatcht. Und jetzt nach vielen Spielen habe ich wieder Spaß damit, aber man muss genau wissen, wie man es spielen muss, damit das Spiel Spaß macht, Leute. Ey, es ist ja unfassbar. Dadurch, dass sie so vollgeballert haben, ist dieses, das war ja schon am Anfang so, dass die Lobbys, dass du da immer so ewig gewartet hast und dann hat das nicht funktioniert und du. Das ist halt natürlich noch schlimmer geworden, weil jetzt gibt's halt noch mehr Lobbys. Ja. Und das Ding ist, wir haben 3 Stunden gebraucht, bis wir das anfangen konnten, was wir zusammen machen wollten. Hätte
ich schon gar keinen Bock.
Weil das wirklich so, ach, jetzt bist du wieder nicht in unserer Lobby, in unserer Spielwelt. Na gut, dann klick mal da beim Rockstar Social Club auf Verbinden und so, bis derjenige dann verbunden ist. Und wer schon mal GTA gespielt hat, weiß, wie fucking lang das immer lädt. Und dann so, ey, wo bist denn du gerade? Auch schon mit so einem vorwurfsvollen Ton immer, ne, was machst du da? Ja, ich lade noch, Leute, da kann ich jetzt auch nichts für. Ja, gut, so, dann geladen, dann bist du auf der Lobby und dann sind die 2 anderen Freunde, sind dann wieder runtergeworfen worden. Ein unbekannter GTA-Online-Fehler oder whatever.
Es ist so, genau so, ein unbekannter GTA-Online-Fehler.
Ich bin so froh, dass ich Misanthrop bin und nicht mit Leuten online spiele.
Ja,
außer mit denen meiner Community, die sind cool.
Aber damit ich es nicht nur fertig mache, tatsächlich, wenn man sich dafür entscheidet, dass es gibt ja das Gameplay, wo du immer in so, ja, wie soll ich es nennen, in so eine Art Serverbrowser, in so eine Lobby gebracht wirst, wo du eben auch Einstellungen für den Spielmodus treffen kannst. Wenn man die alle dodgt und nur in der freien Welt unterwegs ist, wo du auch ganz viele Missionen, die dann in der freien Welt sofort stattfinden, wenn du nur das machst, dann hast du keine Ladezeiten und hast dann doch ein ganz cooles, eine coole Spielerfahrung und kannst Progress machen. Weil am Anfang denkt man sich vielleicht, Moment, ein einfacher Billo-Helikopter, 1.800.000, das dauert ja wie viele 100 Stunden zu farmen? Wenn man ein bisschen sich auskennt, merkt man, nee, es gibt schon Methoden, wie man auch was schneller an Geld kommt, etwas effizienter. Es ist nicht komplett frustrierend. Aber dass eine Yacht 8 Millionen kostet und die entsprechende Echtgeld-Charcard dazu 75 Euro oder was die kostet, ist bezeichnend. Also das ist natürlich, die Strecken schon krass.
Gut, sag was über Iron Man.
Ja. Ich noch 2 Minuten. Vielleicht überziehe ich ganz nice bisschen. Ja. Du hast Bock drauf?
Ja.
Du hast ja, wir haben jetzt zusammen gespielt auf der Gamescom, zumindest das, was zuletzt als Demo veröffentlicht wurde. Erstmal ein dickes Lob, es gibt 0 Motion Sickness. Also natürlich bin ich ein bisschen abgehärteter, weil ich halt viele VR-Erfahrungen und Spiele schon gespielt habe. Aber ich habe auch von ganz vielen anderen gehört, die jetzt nicht so oft VR spielen, dass das wirklich keinerlei Probleme gab mit irgendwie Übelkeit oder sowas. Ich sag mal so, irgendwo steckt da drin ein sehr, sehr gutes Spiel. Aber die PSVR ist halt nun mal in die Jahre gekommen und dieses Spiel zeigt, warum und das in schlimmster Form. Denn es gibt zum einen wahnsinnig lange Ladezeiten, bis zu 1 Minute. Und dann stehst du, du spielst dieses Spiel im Stehen, weil du ja so fliegst, also stellst dich hin und fliegst halt so nach hinten. Aber komischerweise nicht in der waagerechten, sondern in der senkrechten. Also du bist so als Tony Stark, stehst du halt quasi so und machst halt diesen. Und normalerweise, wenn Tony Stark fliegt, ja, so stehe ich wirklich dann da in meinem.
Du kannst nicht mal, aufs Handy gucken während der Ladezeit, ne? Das
wobei, ich hab noch nicht versucht, mich hinzulegen auf eine Couch und dann so.
Okay.
Vielleicht geht das.
Das wäre vielleicht was.
Kann ich dich dabei filmen?
Ey, ich versuch das heute Abend noch.
Ich hoffe, dass da kein Gyrosensor oder so nicht mehr ist.
Und das ist ein komisches Fluggefühl, weil zum einen macht's Spaß, das Ballern macht vor allem Spaß, aber du fliegst nie in der Waagerechten. Und das ist irgendwie so ein, das reißt sich dann doch aus der Immersion raus. Die Story ist nicht besonders tief, wir sehen es hier auch im Hintergrund, den Trailer.
Naja,
es gibt halt Ghost, so ähnlich wie in Ant-Man 2, die irgendwie auftaucht. Und ohne zu spoilern, Stark Industries hat Waffen hergestellt, die böse Sachen jetzt gemacht haben, natürlich.
Oh nein.
Und er ist sich dessen schuldig und sie will sich jetzt halt rächen, weil er diese Waffen irgendwann mal hergestellt hat. Und es geht im ganzen Spiel eigentlich nur darum, gegen diese Waffen anzukämpfen. Das sind halt Drohnen hauptsächlich, aber auch andere Roboter, die man die ganze Zeit bekämpft. Das heißt, erstens vom Gegnerdesign und vom Gameplay an sich gibt's nicht allzu viel Abwechslung. Was aber sehr, sehr cool ist, kommen wir mal zu einem positiven Punkt, ist das Upgrade-System. Und zwar kannst du für immer die gleiche Summe einfach zurück in das Hauptquartier von Tony Stark und kannst dort neue Waffen auswählen, kannst deine Kleidung anpassen, also auch farblich, optisch und sowas. Du schießt nicht nur die ganze Zeit so, mit dem Controller natürlich so, sondern du hältst auch mal so und dann hast du automatische Raketenwerfer beispielsweise. Das heißt, auch in der Steuerung musst du wirklich, was relativ komplex ist auch hier und da, musst du halt das mal so aufmachen, damit hier so dann diese Raketenwerfer rauskommen und automatisch die Gegner verfolgen. Das fühlt sich ziemlich cool an. Das Hauptproblem auch bei dieser Bewegungssteuerung im PlayStation VR ist, die haben ja immer noch diese alten PS3-Controller, also die Move-Controller. Und die haben keinen Analogstick. Das bedeutet, wisst ihr, wie man sich dreht? Man dreht sich, indem man eine Taste drückt. Das heißt, es gibt bei diesen Controllern.
Also machst du mit L und R drehen, oder was?
Ne, es gibt ja nicht L und R.
Oder mit den Triggern.
Nicht mal das, sondern da vorne sind ja vier Tasten drauf. Also Viereck, Dreieck, Kreis, ja. X. Und du musst dann den oberen rechten vom rechten Controller drücken. Also so, damit du dich nach rechts drehst und bei dem linken Controller bei links. Und das fühlt sich mega unintuitiv an. Und das ist wirklich scheiße, weil ich hab schon die freie Bewegung drin, ne? Also, dass es nicht 45-Grad-Sprünge gibt, sondern eine freie Bewegung ist, aber immer nur durch Tastendruck. Und das fühlt sich halt echt scheiße an. Und da vermisst du permanent Analogsticks und du hast auch das Gefühl, dieses Spiel wird in so ein Gefängnis gepackt und kommt da nicht raus, weil eigentlich hat es voll die coolen Ideen, aber es ist total limitiert in dieser PlayStation VR-Technik. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass es noch für andere Plattformen rauskommt, aber es ist leider so kein besonders spaßiges Spiel. Du hast auch super viele Zwischensequenzen, wo du aber nichts machst, sondern wo du nur zuschaust und dastehst. Manchmal habe ich mich sogar hingesetzt. Da musst du halt natürlich Start drücken, damit du neu zentriert wirst. Ja. Und dann stehst du da und guckst halt 5 Minuten zu, wie die sich unterhalten. Kannst also da aber nichts machen.
Virtual-Reality-Cutscenes, wo du selber den Kopf dann mitdrehen musst.
Ja, erstmal das. Und wenn, Half-Life Alyx hat das mega vorgemacht, wenn es Story-Sequenzen gibt, dann lass mich auch was machen. Während dieser Story-Sequenz, während ich da mit jemandem laber, lass mich irgendwie ein Buch angucken oder herumlaufen. Ach, laufen geht übrigens auch nicht. Man beamt sich von Feld zu Feld. Das heißt, also natürlich größtenteils fliegst du rum, aber wenn du als Tony Stark unterwegs bist, in dieser Villa und sowas, dann drückst du immer nur dich vorwärts. Und das ist halt echt im Jahre 2020 bei VR wirklich nicht mehr schön.
Okay, schade.
Nicht mehr schön auch die Umwelt, also die Welt.
Also es wurde schon.
Technisch ist das sehr, sehr mau. Was so, du kommst zum Beispiel nach Hongkong. Und das sieht aus wie so ein Microsoft Flight Simulator von 2000 oder so. Ach so,
weil der aktuelle sieht sehr, sehr gut aus.
Ja, der aktuelle, das wär krass. Nein, so wie so ein ganz alter. Und das ist keine schöne Umgebung. Und da ist leider diese PlayStation VR-Technik sehr limitiert. Hin und wieder hast du auch Black Screens einfach für 10 Sekunden.
Da merkt man, dass du sehr viel VR spielst, ja. Bei mir reicht immer noch, 3D.
Ja, mich flasht das auch immer sofort einfach.
Es wäre halt viel mehr drin. Ich kann es nicht uneingeschränkt empfehlen. Es gibt ein paar coole Systeme, wie eben das Upgrade-System. Dialoge sind jetzt auch, mein Gott, typisch Tony Stark, wie er irgendwelche Sprüche reißt, aber jetzt auch, das haut keinen mehr um, gerade nach den ganzen Marvel-Filmen. Also, ich habe mir da ein bisschen mehr von erhofft. Kostet 40 Euro, überlegt euch gut, wenn ihr eine PS4A habt. Ist sicherlich das letzte große Spiel auf dieser Plattform.
Also, ich warte auf den Snyder-Cut. Dann
das ist auch gut. Vielleicht dann für andere Plattformen, dann wäre es schön. Aber ich war da leider ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Aber die Messlatte ist natürlich auch extrem hoch nach Half-Life Alyx.
Ja, schade, aber Gott sei Dank ist nur Iron Man.
Ist halt nur Iron Man. Ja.
Wen interessiert's?
Hast du sehr schön gesagt. Ja. Damit haben wir doch noch erzählt, was wir alles so gespielt haben. Ist doch schön.
Cool.
Ja.
Ja, aber nee, ich hab eigentlich noch so viel auf der Seele. Ich brauche quasi jetzt noch mal einen extra Game Talk, aber offensichtlich ja auch. Wir werden gucken, dass wir das mit in den nächsten nehmen. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit krasser Koop Borderlands Action. Und zwar ist ein neuer Borderlands 3 DLC rausgekommen. Ich weiß tatsächlich nicht, wie der heißt. Viel Spaß dabei.
Der Suche nach dem USB-Stick.
Der Suche nach dem USB-Stick.
Ja, genau, ich bin halt leider null in Borderlands 3 so tief drin, dass ich sagen könnte, natürlich, das war der. Aber ihr werdet das jetzt in wenigen Sekunden erfahren. Das war's mit dem Game Talk. Bis zum nächsten Mal. Bis bald.
Tschüss.